ARD Sounds.
Haben Sie sich jemals gefragt, woher eigentlich das Buch oder der Buchstabe seinen Namen hat? Zurück geht all das auf die Germanen und ihre Beziehung zu einem ganz besonderen Baum, der Buche. Ohne den menschlichen Eingriff in die Natur wären wohl 2/3 Deutschlands heutzutage mit Buchenwäldern überzogen. Doch es kam anders. In Thüringen arbeitet man dagegen an und pflegt einen Urwald von morgen. Der Nationalpark Hainich ist der einzige in Thüringen und gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle 2 Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Es geht dieses Mal um einen Nationalpark, um einen Wald, der von Fotografen auch gern mal als einer der Orte bezeichnet wird, wo der Frühling in Deutschland am fotogensten ist. Das fand ich sehr, sehr schön. In meiner Recherche habe ich das gesehen. Mhm. Am 25. Juni 2011 wurde dieser Nationalpark Hainich in Paris in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen, aber gar nicht als alleiniger Titelträger, sondern das ist ein viel größerer, sperriger Titel. Was steckt da dahinter?
Ja, also der Titel in seiner komplexen Schönheit heißt Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas. Das hat tatsächlich auch mit der Entstehungsgeschichte dieses UNESCO-Weltnaturerbes zu tun. Und es fing damit an, dass ursprünglich nur 2 Nationen an diesem Weltnaturerbe beteiligt waren, nämlich die Slowakei und die Ukraine. Aber von vornherein stand eigentlich fest, dass es gut wäre, wenn dieses Weltnaturerbe erweitert werden würde. Die nächsten Territorien stammten dann aus Deutschland und es wurden dann immer mehr. Insgesamt gibt es heute 18 Nationen, die an diesem UNESCO-Weltnaturerbe beteiligt sind. Und das ist natürlich toll, weil zum einen ein europaweites Bewusstsein für den Schutz dieser Buchenwälder vermittelt wird oder geweckt wird, vermittelt und geweckt wird. Und zum Zweiten tatsächlich Gebiete nochmal mit UNESCO-Stärke bewahrt werden und geschützt werden.
Ja, was auch nochmal so einen Stellenwert eigentlich zeigt von so einem Buchenwald. Obwohl, wenn man es jetzt schon hört, wir wissen, in den Karpaten, da gibt es natürlich noch Urwälder in Europa. In Deutschland gibt es das ja eigentlich nicht. Also könnte man fast denken, ist das nicht eigentlich Apfel und Ei oder Birne und Apfel?
Da gibt es den Begriff alte Buchenwälder. Und insofern hat man ja von vornherein da eine Unterscheidung auch getroffen, was nichts daran ändert, dass natürlich hier in Mitteleuropa die Situation eine ganz andere ist als eben in den Karpaten. Muss man schon so sagen.
Du bist für deine Recherche, für diese Weltgeschichte natürlich in den Wald gegangen.
Stimmt.
Klar.
Sogar gefahren.
Gefahren.
Aber nur in Deutschland. Ich hätte natürlich wirklich gern, ehrlich zu,
in
alle
Karpaten
Gebiete abgegrast.
Klar.
Sozusagen, um ein umfassendes Bild dieses UNESCO-Weltnaturerbes zu vermitteln, ist mir aber nicht vergönnt gewesen. Aber ich war in 2. Ich war hier im Hainich und dann nochmal im Nationalpark Jasmund auf Rügen.
Es geht aber trotzdem in deiner Weltgeschichte, ich sag jetzt mal, nicht nur um Natur und Biologie, sondern du guckst dir auch andere Facetten an.
Es geht auch um Kulturgeschichte, um die Geschichte der Buche selbst. Man mag das kaum glauben, aber die reicht weit in die Vergangenheit zurück. Und solche Fragen werden mit diesem Feature behandelt.
Ich würde sagen, die ganze Geschichte, die hören Sie nun im Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Hier sehen wir doch vor allen Dingen Buchen, durchaus sehr vitale Buchen, sehr hohe Buchen. Und dann sehen wir aber auch im Unterstand, in der sogenannten Verjüngung und im Unterstand, also ganz junge, schwache Bäume hier drunter. Aber auch das sind hier vorwiegend Buchen an dieser Stelle, weil die Buche hat eine ganz besondere Eigenheit. Sie kann mit ganz wenig Licht wachsen. Und das ist eine große Konkurrenzstärke gegenüber anderen Baumarten. Man nennt das schattenertragend. Und andere Baumarten sind hier längst ausgedunkelt. Die jungen Buchen wachsen hier oder stehen hier eigentlich auch in Hab-Acht-Stellung, wie man so sagen kann. Wenn dann irgendwann mal eine dieser großen Buchen umfällt, umbricht, umstürzt, dann kommt Licht wieder auf den Boden und dann können die Bäume weiter wachsen.
Rüdiger Behl führt durch sein Reich. Der Forstwissenschaftler leitet den Nationalpark Hainich. Der Hainich ist ein Höhenzug in Westthüringen und liegt im Städtedreieck Mühlhausen-Bad Langensalza-Eisenach. Er bildet das größte zusammenhängende Laubwaldgebiet Deutschlands.
Der Nationalpark hat eine Größe von 7500 Hektar und das ist ungefähr die südliche Hälfte des Höhenzugs Hainich. In Nordhainich gibt es forstlich bewirtschaftete Wälder, sehr interessant bewirtschaftete Wälder, sogenannte Plenterwälder. Und das ist immer ein schöner Vergleich im gleichen Wuchsraum mit dem Nationalpark, mit den naturbelassenen Flächen des Nationalparks.
Ins Leben gerufen wird der Nationalpark am 31. Dezember 1997.
Dieses Gebiet, der Hainich, der südliche Teil des Hainichs vor allen Dingen, beinhaltet ganz besondere Waldbereiche, Laubwaldbereiche, die schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte nicht genutzt worden sind. Und das ist das Zentrale in einem Nationalpark. Die Fläche ist die Fläche von zwei ehemaligen Truppenübungsplätzen. Einerseits der Roten Armee, ganz im südlichen Teil des Nationalparks. Und hier im nördlichen Teil der NVA, der Armee der ehemaligen DDR. Und das ist natürlich immer auch ein Hintergrund. Militärische Nutzung bedeutet auch, dass die Menschen in bestimmte Bereiche nicht rein dürfen, gar nicht betreten dürfen oder auch nicht nutzen dürfen. Und da entsteht ein bisschen Schizophrenie der Geschichte. Da entstehen immer ganz besondere Naturgebiete.
Ein Naturgebiet, das in diesem Nationalpark quasi sich selbst überlassen wird.
Natur, Natur sein lassen ist der Slogan. Es wird also kein Holz entnommen. Die Bäume, die hier von Natur aus absterben, durch Sturmereignisse, aber einfach, weil sie das Alter erreicht haben oder weil Insekten sie befallen haben, die sterben ab, bleiben aber im Ökosystem. Und der Kreislauf des Ökosystems bleibt damit erhalten.
Man mag es kaum glauben. Aber gerade in abgestorbenen Bäumen, in totem Holz, gibt es viel zu entdecken.
Es gibt den Spruch, Totholz ist voller Leben. Und das sieht man hier, wenn man jetzt hier mal genauer hinschaut, auch ganz gut. Der Stamm einer abgestorbenen Buche, teilweise ist die Rinde abgeplatzt und man sieht vor allen Dingen auch viele Löcher. Das heißt, hier sind schon Insekten, die diesen toten Baum auch besiedeln. Einbohrlöcher, Bohrstaub kann man hier sehen. Und das wiederum können wieder andere Tiere auch erkennen. Sie sehen hier Einschlaglöcher vom Specht, der jetzt diese Insekten da wieder rausholt. Also man merkt, so ein abgestorbener Baum, so ein Totholzbaum, der bietet wieder Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere vor allen Dingen, Insekten, aber auch die Vogelwelt.
Rüdiger Biel stellt die Buche bei diesem Streifzug durch den Nationalpark näher vor. Denn
der größte Anteil in diesen Wäldern hier sind natürlich die Buchen bzw. buchendominierte Bestände. Buchenmischwälder, muss man schon der Richtigkeit halber sagen. Es gibt also viele Baumarten, die beigemischt sind der Buche, so nennt man das. Über 30 einheimische Laubbaumarten, die hier im Hainich mit vorkommen, die in unterschiedlichem Grad mit in den Wäldern sind.
Gäbe es den Menschen und seinen Griff in die Natur nicht, zwei Drittel von Deutschland wären von Buchenwäldern überzogen. Kein anderer Baum käme öfter vor.
Das ganz Besondere der Buchen oder der Buchenwälder ist ja, und deshalb sind die Buchenwälder ja auch Weltnaturerbe geworden, das hat die UNESCO auch anerkannt, dass sie seit der letzten Eiszeit einen ganzen Kontinent besiedelt hat. Und dieser Prozess ist immer noch im Gang. Und er ist deshalb im Gang, weil die Buche einfach sich durchsetzen kann, weil sie einfach gegenüber anderen Baumarten konkurrenzstark ist.
Interessanterweise hat dieser Laubbaum auch die Dichter angelockt. Peter Hille schreibt in Unter Buchen:
Tiefgrüner Schlummer schaukelt, frische, flüsternde Nacht. Von schattenscheinenden Zweigen unter den Tag gebracht, das dünne Wandeln und Tauschen, der Wipfel Rauschen, die grünlichen Spiele, ein stärkerer Schatten, als ob es tief in mein zitterndes Leben fiele.
Man sieht an diesem Ast, der heruntergefallen ist von so einer großen Buche, dass es dieses Jahr ganz viele Bucheckern gibt. Hier sieht man die Fruchthüllen, die hier dran sind. Bei der Buche entwickeln sich in so einer Fruchthülle immer zwei Bucheckern. Die sind ja noch in der Entwicklung begriffen jetzt hier. So eine stachelige Fruchthülle. Und man sieht also, dass ganz viele Bucheckern dran sind und dass dieses Jahr im Herbst sehr viele Bucheckern auf den Boden fallen werden. Daraus werden neue Bäume. Wenn wir mal genau schauen auf den Boden, da kann man sogar so ein einjähriges Bäumchen sehen. Man kann hier noch erkennen, dass das aus so einer Buchecker entstanden ist.
Der Nationalpark Hainich gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas. Gewiss ein etwas sperriger Titel, aber der hängt mit der Entstehungsgeschichte dieses länderübergreifenden Weltnaturerbes zusammen.
Ukraine und Slowakei haben gemeinsam einen Antrag gestellt mit insgesamt 10 Gebieten. Diese sind 2007 als Buchenurwälder der Karpaten in die Welterbeliste eingeschrieben worden. Und bei der Entscheidung des Welterbekomitees ist in den Empfehlungen enthalten, den Prozess fortzusetzen, zu schauen, ob es in Europa weitere Wälder dieser Qualität gäbe und diese gegebenenfalls zur bestehenden Stätte zu ergänzen, insbesondere im Zentrum der Buchenwälderverbreitung in Europa. Und im Zentrum dieses Verbreitungsgebietes liegt Deutschland. Es war sozusagen eine direkte Aufforderung an Deutschland, sich mit dem Thema mal zu befassen.
Erzählt der Landschaftsökologe Hannes Knapp. Eine Studie wird in Auftrag gegeben, inwieweit Deutschland Potenzial besitzt. Sie wird von Hannes Knapp angeleitet und konzipiert. Einige Gebiete werden festgestellt, die in Frage kommen könnten.
Das Ergebnis war eigentlich erschütternd, nämlich dass wir Urwälder sowieso nicht mehr haben, also nicht wirklich Vergleichbares mit dem, was in den Karpaten noch erhalten ist. Auch von der Flächengröße her eher bescheiden, aber wir haben mit den betreffenden Kollegen in den Ländern uns besprochen und Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen und Hessen waren mit Bundesamt für Naturschutz der Ansicht, ja, wir sollten es versuchen. Und dann gab es eine Arbeitsgruppe, die über 4 Jahre hinweg daran gearbeitet hat, den Antrag zu erarbeiten, der dann schließlich von Deutschland gestellt worden ist und 2011 bei der Welterbekomitee-Sitzung in Paris angenommen wurde.
Damit erweitern nun der Krumsiner Forst in Brandenburg, der Nationalpark Kellerwald-Edersee in Hessen, der Nationalpark Jasmund und der Seraner Buchenwald in Mecklenburg-Vorpommern sowie der Nationalpark Hainich das Buchenwälder Weltnaturerbe. Heute gehören Buchenwaldgebiete aus 18 europäischen Ländern dazu. Das heißt, der Umfang ist bedeutend gewachsen.
Das ist ein aufregender und wunderbarer Prozess immer noch. Also erstens in Bezug auf Zusammenarbeit zwischen, in diesem Falle, Ländern Europas, auf fachlicher, aber auch auf politischer Ebene, an einem gemeinsamen Ziel, nämlich ein herausragendes Stück europäischen Naturerbes sicher zu erhalten mit einem internationalen Status.
Hannes Knapp erkennt noch eine weitere Dimension.
Die entscheidende Wirkung ist die Bewusstseinswirkung, die Ausstrahlung in die Öffentlichkeit, um bewusst zu machen, welche Bedeutung, welchen Wert alte, nicht von uns genutzte, also physisch genutzte Wälder haben, sondern die Erkenntnis in breite Öffentlichkeit zu bringen, Wälder waren vor uns Menschen da, Wälder können ganz ohne uns existieren, allein natürlichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Aber es gibt solche Wälder in Europa fast nicht mehr.
Das ist also ein ganz saftig grünes Buchenblatt, was nicht gezahnt ist, sondern eher eine rundliche, eiförmige Form hat. Und vom Waldboden bis in die Spitze können die Blätter natürlich auch sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie viel Licht da oben einstrahlt oder wie hier unten sozusagen auch wenig Licht ist, dann sind die Blätter größer und versuchen natürlich mit dem restlichen Licht hier auch ihre Photosyntheseaufgabe zu erledigen.
Rüdiger Biel setzt seinen Weg durch den Nationalpark heimlich fort und führt zu einem Punkt, der etwas Erhabenes an sich hat. Er ist dort,
wo die großen Buchen also wirklich auch oben dicht gemacht haben, wo dann recht wenig Licht auf den Boden kommt, ganz wenig Licht auf den Boden kommt. Und da ist es selbst für die Buchenverjüngung zu wenig, sodass es halt sehr dunkel ist hier, beziehungsweise auch kein Nachwuchs hier am Boden zu finden ist. Säulenartige Buchen, also eigentlich ist das so eine Buchenhallenphase, die allerdings in so einem Nationalpark, und das ist die Erkenntnis hier, klein strukturiert ist, mosaikartig neben anderen Phasen angeordnet ist. Und das sieht man hier ganz deutlich.
Tatsächlich wähnt man sich unter einer Art Hallendach, geschaffen von Baumkronen, die mit dem Sonnenlicht zu spielen scheinen. In diesem Moment hat Schönheit ein Zuhause gefunden.
Die Buche sagt, mein Walten bleibt das Laub. Ich bin kein Baum mit sprechenden Gedanken. Mein Ausdruck wird ein Äste überranken. Ich bin das Laub, die Krone überm Staub. Mein Waldgehaben zeigt sich sommerfroh. Ich will, dass Nebel sich um Äste legen. Ich mag das Nass, ich selber bin der Regen. Die Hitze stirbt, ich grüne lichterloh.
Hier sind wir in einem offenen Bereich, der langsam wieder bewaldet. Der Fachbegriff ist Sukzession. Und der Wald erobert so langsam sein Gebiet hier zurück. Das ist natürlich sehr spannend und das geht über verschiedene Phasen in dem Offenlandbereich. Da fassen zuerst so dornige Sträucher wie Rosen oder Schlehdorne Fuß, weil sie natürlich auch von den Tieren nicht gefressen, nicht verbissen werden, weil sie halt dornig sind. Und die bilden dann solche Inseln und da rein versamen sich dann die ersten Waldbäume. Hier vor allen Dingen auch die Eschen oder auch Ahornarten, die da reinkommen, die dann hochwachsen, die wieder die Struktur verändern, ein bisschen Schatten bringen, sodass die dornigen Sträucher wieder nach außen wandern müssen. Und so entsteht so langsam eine Struktur, die den Boden bedeckt und damit auch eine Gebüschlandschaft oder irgendwann dann eben auch eine Waldlandschaft wird. Und da kommen dann wieder solche Baumarten wie die Buche, die dann da einwandert in diesen Bereich, die auf der Freifläche diese starke Sonneneinstrahlung nicht gut verkraften kann. Aber wenn das dann vorbereitet ist, dann wächst sie dann sehr schön.
Die Buche, eigentlich die Rotbuche, Fagus sylvatica, macht heute 15% des deutschen Waldes aus. Ihre Verbreitung in Mitteleuropa beginnt vor etwa 6000 Jahren, lange nach Ende der letzten Kaltzeit, vor rund 14.000 Jahren.
Zu der Zeit war die ursprüngliche Vegetation mehr oder weniger baumlose Tundren-Vegetation. Und mit der nacheiszeitlichen Klimaerwärmung sind nach und nach Bäume eingewandert. Birke und Kiefer waren die ersten als Pionierbäume, die eine lichte Waldtundra gebildet haben. Und Laubgehölze sind gefolgt, wie Ulme, Linde, Eiche, Esche, Ahorn, Hainbuche. Die Buche hat sich relativ spät erst ausgebreitet aus den eiszeitlichen Überdauerungszentren in Südeuropa und wäre unter den heutigen Klimabedingungen aber die herrschende Baumart in der gemäßigten Zone Europas.
Zur Verbreitung und Dominanz der Buche in Mitteleuropa trägt auch der Mensch bei.
Mit der Einwanderung von Ackerbauern und Tierhaltern in der Jungsteinzeit von Westasien über Balkan, Donauraum nach Mittel-, West- und Nordeuropa wurden die damaligen Urwälder, die es tatsächlich gegeben hat, aufgelichtet, gerodet und erste Kulturlandschaften geschaffen.
Als die Böden ausgelaugt sind, ziehen sie weiter, roden die nächsten Waldstücke.
Und in den aufgelassenen Kulturlandschaften, die anfangs noch Inseln inmitten eines großen Waldmeeres waren, da ist die Buche im Zuge der Waldregeneration zum Zuge gekommen und zur Vorherrschaft.
Die Dominanz der Buche hat indes noch andere Gründe.
Sie hat ein unglaublich breites standörtliches Spektrum, ist in der Lage, sich als Baum sehr unterschiedlichen, auch extremen Standortbedingungen anzupassen, vorausgesetzt die äußeren Klimabedingungen des Großklimas stimmen. Diese Anpassungsfähigkeit ist genetisch bedingt. Hinzu kommt eine starke Schattentoleranz und damit Konkurrenzkraft, andere Baumarten zu unterdrücken. Sie kommt aber mit allen anderen Baumarten Europas auch gemeinsam vor.
Mit den mittelalterlichen Rodungen allerdings wird der Wald, wird die Buche massiv zurückgedrängt.
Die Buche war vor allem ein Energieträger. Denn wenn Sie dran denken, im Mittelalter wurde noch nicht Kohle, geschweige denn Erdgas oder Erdöl verfeuert, sondern Holz, allenfalls Holzkohle und Holzkohle vor allem aus Buche gemacht. Das Brennen von Ziegeln zum Beispiel für die grandiosen Backsteinkirchen an der Küste werden mit Buchenholz gebrannt worden sein und das wird ganze Wälder verschlungen haben.
Buchenwald ist nicht gleich Buchenwald, erklärt Rüdiger Biel bei der Tour durch seinen Nationalpark. Es gäbe ganz unterschiedliche Buchenwald-Ökosysteme.
Der größte Teil der Buchenwälder hier sind sogenannte Waldgerstenbuchenwälder. Man nennt das auch Waldgesellschaften. Da gibt es so Einteilungen, die vom Standort geprägt sind. Also, welches Grundgestein ist hier jetzt ganz konkret und wie ist das Wasserhaltevermögen und wie sind die Niederschläge und wie sind die Jahresdurchschnittstemperaturen? Also das fließt alles in den Standort ein und bestimmte Pflanzenleitarten prägen dann diese Waldgesellschaften. Also hier Waldgerstenbuchenwald, da wo es steiler wird im westlichen Bereich des Nationalparks hin zur Werra, da sind es zum Beispiel Orchideenbuchenwälder, die wachsen, oder zum Thüringer Becken hin, da wo Lösslehmauflagen sind, da nimmt der Nährstoffreichtum des Bodens etwas ab. Da sind es dann vor allen Dingen Waldmeisterbuchenwälder.
Der Forstwissenschaftler führt durch den Teil des Nationalparks, der zum Weltnaturerbe Alte Buchenwälder gehört.
Teil des UNESCO-Weltnaturerbes sind immer ganz ausgewählte Flächen, naturschutzfachlich sehr wertvolle Flächen, die speziell auch bewertet worden sind. Und das ist im Hainich eine Fläche von 1600 Hektar. Das ist also im zentralen Bereich, nicht der gesamte Hainich ist UNESCO-Weltnaturerbe, sondern diese Kernzone ist als Welterbe ausgewiesen.
Was sie auszeichnet?
Man sieht, dass hier einfach der Anteil der alten Bäume und des sehr wertvollen Totholzes, für die Natur sehr wertvollen Totholzes, sehr hoch ist und damit natürlich etwas Besonderes ist.
Die Buche hat im Laufe der Jahrtausende den Menschen auch kulturell geprägt. Seine Sprache, seine Ortsnamen. Buchenau oder Buchholz lassen sich auf den Laubbaum zurückführen. Ebenso der Buchstabe oder das Buch. Und dass es eine ideelle Verbindung zwischen den Buchenwäldern und dem Menschen gibt, steht außer Frage. Die Historikerin Viktoria Urmersbach, die mit Im Wald, da sind die Räuber, eine Kulturgeschichte des Waldes geschrieben hat, sagt:
Heute wird der Wald ja sehr geschätzt wegen seiner immateriellen Werte auch, also die Ruhe, die gute Luft und die Erholungseigenschaften. Und das ist eigentlich eine Erfindung aus der Romantik. Also davor war der Wald besonders wegen seiner materiellen Ressourcen gefragt. Also es ging um Holz natürlich, um Wild, um Pilze. Und die Romantiker haben diese Waldschönheit, die Waldeinsamkeit und den Wald als Resonanzraum für die Seele erfunden.
Warum romantische Schriftsteller und Komponisten die Waldeinsamkeit herbeirufen?
Die Literaten und Musiker, die den Wald beschwören in seiner Schönheit, das sind typischerweise die Menschen, die gerade in die Städte gehen müssen. Wie zum Beispiel Eichendorff. Das war jemand, der seine Heimat im Wald verloren hatte und dann nach Breslau gegangen ist in die Großstadt. Und dieser Abschied vom Wald, diese Sehnsucht nach dem Wald und dieser Verlust, der wird dann immer wieder beschworen. Und im 19. Jahrhundert waren eben durch die Industrialisierung viele Leute dazu gezwungen, in die Städte zu gehen und dort ihren Arbeitsplatz zu finden. Und die haben dann typischerweise ihre Waldsehnsucht in Worte gefasst oder in Noten gefasst und damit ganz viele Leute erreicht, denen es ähnlich gegangen ist.
Den Wald als Sehnsuchtslandschaft, den suchen die Menschen auch heute.
Deshalb wird das heute ja auch so gegeneinander gestellt, also der Forst auf der einen Seite und der Wald auf der anderen Seite. Also heute gibt es den guten Wald und den schlechten Wald. Der schlechte Wald ist der Forst, der von der Forstwissenschaft als Nutzungswald angelegt wurde. Ein Altersklassenwald, gleich alte Bäume, alle sehen ähnlich aus, also vom Alter her und von der Spezies. Und das ist das, was wir jetzt gar nicht mehr möchten. Wir möchten auch keine Holzstapel mehr im Wald sehen, sondern der soll ursprünglich und wild sein.
Rüdiger Biel hat das Ende seiner Tour durch den Nationalpark Hainich erreicht. Einen Wunsch hat er noch.
Ja, ich würde mir wünschen, dass dieser Nationalpark Hainich ein Hotspot der Biodiversität bleibt und dass sich die Menschen diesen Nationalpark anschauen, damit sie sehen, wie sich die Natur, die Wälder, Buchenwälder, Laubwälder ohne Eingriff des Menschen entwickeln und wie wir als Menschen eine Verantwortung haben, auch diese Natur zu schützen.
Zu schützen für uns Menschen und die Natur selbst.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Weltgeschichte vor der Haustür. Buchen musst du nicht suchen. Der Nationalpark Hainich. Ja. Und du lachst schon.
Ja.
Weil, ja, ich bin auch so aufgewachsen. Ne? Buchen musst du suchen,
auch, ja.
Eichen
kann, zu den
musst
Fichten
weichen.
Flieh mitnichten, doch die Buchen musst du suchen. Oder
ja.
So. Genau.
Und ganz blöd. Hätte man sich nicht dran halten sollen.
Ich kenne auch keinen, der sich wirklich daran hält. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen kennengelernt hast, der gedacht hat, es wäre eine total super Idee, sich unter der Buche zu verstecken. Ich kenne den nur als Reim, nicht als Tat.
Ah, ja.
Also so, das ist ein Spruch aus dem Volksmund. Angeblich soll der über das Verhalten bei Gewitter im Freien aufklären. Aber es ist natürlich totaler Quatsch.
Nee, genau, weil soll auf jeden Fall nicht in den Wald gehen. Bäume sind keine Blitzableiter. Gehen Sie
nach Hause.
Und
aber das
nach Hause?
Ist, ja.
Ins Auto?
Ja.
Ins Auto ist unglaublich schützend, all das. Du warst im Wald,
im
Nationalpark Hainich und wollte dich fragen, genau, wie war das denn für dich? Weil ich kenne auch aus anderen Recherchen, die ich schon gemacht habe, wenn man mit Nationalparks, mit Wäldern zu tun hat, finde ich das schon immer toll, weil man trifft sich meistens und kriegt Koordinaten, weil ja Google Maps meistens den Eingang so nicht kennt,
ja,
zum
aber
Beispiel.
Nein, so nicht.
Wie war das bei dir?
Wir waren tatsächlich, wir haben uns direkt bei Herrn Rüdiger Biel getroffen, bei dem Leiter des Nationalparks, also an seiner Arbeitsstätte natürlich, und sind dann von dort aus
gemeinsam
hingefahren.
Ah, du hattest Geleit.
In zwei Autos sozusagen, weil ich kam ja aus Berlin und dann sind wir dann hinterher gefahren. Man könnte ja meinen, das ist so eine Art, ja, Reiseempfehlung, wenn wir das diesmal machen. So, aber das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Also wir hatten schon einen Grund, warum wir das eben machen wollten, gerade jetzt in dieser Zeit, weil wir dieses Weltnaturerbe-Projekt eben vorstellen wollten. Aber damit du dieses Weltnaturerbe-Projekt vorstellen kannst, musst du natürlich erstmal den Wald näher kennenlernen. Und wenn du den Wald näher kennenlernst, musst du erstmal rein.
Mhm.
Das ist ganz einfach. Es hat natürlich für Touristen viel zu bieten. Da gibt es ja zum Beispiel diesen
Baumkronenpfad.
Ich habe gehört, du hast da eine ganz wichtige Recherche
da mitgebracht. Da ist Deutschlands schönste Toilette, öffentliche Toilette für das Jahr 2026. Die befindet sich im Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich bei Bad Langensalza. So heißt es im ganz Lang. Und das fand ich irgendwie sehr schön, dass es so einen Titel gibt, weil es ist sehr wichtig, dass es ordentliche öffentliche Toiletten gibt und
das
gerade auch noch in diesem Nationalpark. Also touristisch tatsächlich sehr, sehr wichtig auch für die Region.
Ja, das Interessante ist, es hat ja eben wirklich diesen Baumkronenpfad zu bieten. Das mag heute nicht mehr jetzt so ganz so ein Alleinstellungsmerkmal sein, als er eröffnet worden ist ursprünglich mal. Da war er wohl der Zweite in ganz Deutschland. Mittlerweile gibt es ja wohl um die 20 rum, aber nichtsdestotrotz lockt er noch wahnsinnig viele Touristen an und ist immer noch so ein Punkt, wo man hinfahren sollte auf jeden Fall. Das andere, was direkt neben dem Nationalpark Hainich ist, das ist das Wildkatzendorf Hütscheroda. Da gibt es tatsächlich ein Wildkatzengehege. Das Problem ist ja tatsächlich, man sieht ja die Wildkatze nicht. Die
natürlich
ist ja
nicht
Teil der Fauna im Hainich. Und
da kann man die zu Gesicht bekommen.
Da gibt es dann auch Luchse zu sehen.
Toll.
Unbedingt wohl auch ein Anziehungspunkt, den man gesehen haben sollte. Ich habe ihn nicht gesehen, weil dafür war die Zeit leider nicht. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall empfehlen. Was ich gesehen habe, das waren Wanderwege, weil wir immerhin ein Stück weit im Nationalpark Hainich gewandert sind. Nicht allzu lang, das muss ich ehrlicherweise auch gestehen. Aber wir waren der Zeit entsprechend fleißig, würde ich sagen. Es gibt eine ganze Menge Wanderwege. Man gibt sich auch sehr viel Mühe, was es angeht, auch die Wanderwege zu gestalten. Also man errichtet so Holzdämme zum Beispiel oder sowas. Das wird schon gemacht, obwohl es ein Nationalpark ist. Ich wusste auch nicht genau, inwieweit man insofern eingreifen darf, aber das ist offenbar möglich. Aber wir haben uns das alles sehr sorgfältig angeguckt. Also zum Beispiel, wenn eben der Herr Rüdiger Biel, also der Leiter des Nationalparks, eben mal die Rinde beiseite geschoben hat. Das hat er schon mal gemacht und ich konnte da mal runtergucken. Das war beeindruckend, wenn man das sieht.
Du warst trotzdem aber, was jetzt gar nicht mehr Platz gefunden hat in deiner Weltgeschichtenfolge, dass du ja auch auf Rügen warst.
Ja, aber ich würde, bevor ich dazu komme, gerne noch was anderes erzählen, weil ich diese Führung mit dem Herrn Biel gemacht habe. Und deswegen würde ich vielleicht hinten an, können wir das gerne noch behandeln, aber ich würde dazu gerne auch was sagen. Das ist nämlich total interessant, wenn man so Fragen stellt, die man so gewohnt ist, dass man sie stellt und dann immer so Überraschungen erlebt. Wenn man,
du meinst jetzt als Städter oder als Journalist?
Ja, als beides wahrscheinlich sogar. So ein bisschen, weil man ja in beiden denkt, total klug zu sein und dann so Fragen stellt, wie zum Beispiel: In so einem Nationalpark heißt es ja, die Natur bleibt sich selbst überlassen. Das heißt also, wie sehr bleibt sie sich selbst überlassen, wenn da so ein Schädling wirkt? So, und in dem Moment, wo er mich dann fragt, wieso Schädling? Was ist denn ein Schädling so in dem Zusammenhang? Wo man wieder merkt, man muss eigentlich erstmal lernen, umzudenken, umzuswitchen, dass in dem Zusammenhang, also er sagt einfach, na, hier wirkt Natur, da ist der Schädling kein Schädling, da ist der erstmal Natur und da muss man damit umgehen können. Und das sind so Sachen, die man erst begreifen muss. Oder wenn man so eine Frage stellt, wie alt ist denn hier der Wald? Und er sagt, naja, der Baum ist 100 Jahre, der Baum 150. So, vielleicht, das war jetzt nur ein Beispiel,
ja.
Weil die Bäume einfach ein unterschiedliches Alter erreichen. Man ist ja nicht im Wirtschaftswald, wo die Bäume alle zur gleichen Zeit gepflanzt worden sind. Solche Fakten finde ich total interessant, dass man die erstmal lernen muss wieder, dass man in so einem wirklichen naturnahen Wald ist, der also tatsächlich sich selbst überlassen bleibt. Und das finde ich halt wirklich genial.
Ja, das kam ja auch in dem Feature auch so schön raus eigentlich, nicht wahr? Dass wir halt, wenn wir von der Romantik ausgehen, wo dann halt durch die Industrialisierung der Wald eine ganz andere Rolle plötzlich für die Menschen hatte. Mhm. Und dann halt danach auch diese Geschichte, eigentlich diese Unterscheidung zwischen, sag ich mal, Forst, also diesem wirtschaftlichen, und dem Wald, als diesem Sehnsuchtsort entstanden ist, nicht wahr? Und ja klar, wir gehen oft einfach automatisch davon aus, dass es ein Nutzwald ist, aber halt so ein Wald, der wirklich für sich selbst da ist, das ist nochmal was ganz anderes, ja.
Also ich musste erstmal mir ehrlich eingestehen, wüsstest du eigentlich spontan zu sagen, eine Buche, was die für Blätter hat? Also ich wusste immerhin, dass sie Bucheckern hat. Also insofern ist es ja schon mal ganz gut.
Da ich ja in der NABU-Jugend war, weiß ich sowas.
Okay, also ich hätte
tatsächlich,
wäre ich geschwommen. Und es geht mir halt immer wieder so. Ich meine, ich bin relativ oft draußen, würde ich mir zumindest zubilligen wollen. Und stellt dann aber fest, im Grunde weiß man herzlich wenig von dem, was sich dann dort umgibt. Man weiß, weil es ist grün und manchmal hat es auch andere Farben natürlich. Aber im Grunde genommen, man weiß, glaube ich, über Schlösser, Burgen, Kirchen, Orte mehr als über die Bäume, die da eigentlich relativ nahe sind.
Tom outet sich als Städter.
Ja.
Das können wir hier, glaube ich, so auf den Punkt bringen. Nein, aber trotzdem, du hast natürlich recht. Was ich auch interessant fand, war, dass die Buche so seit, was waren das, 6000 Jahre oder was schon hier? Das fand ich, war auch noch ein spannender oder fast überraschender Fakt. Also ich war so zwischen ach, so lange schon? Und irgendwie hätte ich gedacht, nee, komm, noch länger. Mhm. Also, dass die irgendwie ja auch erst so hierher kam in unsere.
Genau.
Das also, fand ich interessant. Ja. War das für dich überraschend? Oder?
Ja.
Auch diese Unterscheidungen, dass es also Buchenwälder gibt, aber halt auch so wie so eine Art, ich weiß jetzt nicht, ob Unterkategorie das richtige Wort ist, aber diese Orchideen-Buchenwälder zum Beispiel. Mhm. Diese Vorstellung. Oder dass dann halt die Rosen das sind, die zuerst da blühen und alles, weil sie natürlich die Dornen haben und eine bessere Abwehr. Mhm. Aber so dieser Orchideen-Buchenwald, das kann.
Nein, ich hatte tatsächlich, wo ich wirklich fasziniert ihm zugehört habe, das ist tatsächlich wie so ein Wald entsteht, wo du erst das Gestrüpp hast und dann kommen die Pionierbäume und wenn die Pionierbäume gearbeitet haben, dann kommen dann die nächsten Bäume und dann dehnt sich das so alles, dann wandert das Gestrüpp wieder nach außen und ich fand diese Darstellung so unglaublich logisch, so unglaublich gut auch gemacht, sodass man das nachvollziehen konnte. Das hat mich regelrecht bewegt beim Zuhören. Also das ist so eine Geschichte, also man weiß das ja, aber wenn man dann mal wirklich versucht, damit Fakten zu arbeiten, würde man doch immer nachfragen müssen. Man hätte eine Idee, wie es vielleicht funktionieren könnte, aber wie es dann genau funktioniert, da hat man eben doch, also ich als Städter wohlgemerkt, dann doch nicht so die Kenntnis und war sehr
beeindruckt.
Angetan von dem, wie er das beschrieben hat.
Ja. Wie ist das eigentlich? Habt ihr überhaupt darüber reden können? Das ist natürlich, was man jetzt bei so vielen Wäldern auch in Europa merkt, ist natürlich mit dem Klimawandel. Du hast natürlich Schädlinge trotzdem angesprochen. Wir hatten auch, wenn es zum Beispiel Brände auch gab oder auch einfach durch die heißen Dürrephasen, das ist natürlich auch gefährlich für so einen Nationalpark. Sind die da robuster oder belässt man das trotzdem dann bei sich? Ich weiß gar nicht, ob ihr da überhaupt Zeit hattet, drüber zu reden. Ihr musstet ja in die Vergangenheit gucken.
Ich sag mal so, also die Gesprächspartner waren nicht unbedingt der gleichen Ansicht, also was die Buche zum Beispiel angeht. Während also zum einen gesagt worden ist, die Buche anpassungsfähig und robust, wie sie ist, widerstandsfähig, wie sie ist, würde den Klimawandel nahtlos mitmachen. Und andere eben meinten schon, ob es sie stresst, dass es auch wahrscheinlich.
So. Und ist dann vielleicht auch nochmal ein ganz eigener Podcast oder eine ganz eigene Podcast-Folge darüber zu reden. Ja. Genau, du hattest gesagt, du warst auch auf Rügen gewesen in dem Nationalpark. Genau. Wie war das dann schon sehr anders? Weil du gar nicht mehr so Zeit hattest, quasi das mit reinzunehmen? Oder?
Sagen wir mal so, also natürlich hätte man den Nationalpark Jasmund nochmal ganz anders behandeln können mit Kreideküste und Steilküste und Königstuhl.
Kaspar David Friedrich.
Und natürlich hätte das alles seinen Platz gehabt, aber bedauerlicherweise hat ja dieses, er hätte eine Reihe draus machen können, also so eine Feature-Reihe aus diesen unterschiedlichen Buchenwaldgebieten. Und natürlich ist der anders. Es ist der größte zusammenhängende Buchenwald an der Ostseeküste. Und dann waren auch die Bedingungen ganz anders. Also dort war ich dann direkt am Nationalparkzentrum, im Nationalpark Jasmund. Dann war ich am Königstuhl, bin da den Skywalk gelaufen, der über dem Königstuhl sich befindet.
Ah, toll.
Du kannst ja nicht mehr auf den Königstuhl direkt rauf. Also die Plattform auf dem Königstuhl kannst ja nicht mehr rauf. Du bewegst dich jetzt über den Königstuhl, kannst dort dann den Ausblick genießen auf die Kreideküste und auf die Ostsee. Also das ist was anderes. Also klar, mit dem Meer hätte ich auch noch gern abgehandelt, aber im Grunde war das anständig nicht mehr machbar.
Und es geht ja auch um die Weltgeschichte vor unserer Haustür und das ist dann natürlich Thüringen. Der Nationalpark Hainich ist ja schon seit 1997 Nationalpark. Dass dieses Verständnis damals schon da war, auch diesen Nationalpark draus zu machen, das finde ich wirklich interessant. Und doch hat es so lange gedauert, dass es eigentlich zu diesem, also diese Zugehörigkeit zu diesem Art UNESCO Weltnaturerbetitel dann doch eher von außen herangetragen wurde. Das ist eigentlich spannend. Oder würdest du das nicht so sehen?
Nee, würde ich eigentlich nicht so sehen. Also weil du kannst ja nicht ohne weiteres also diesen Naturerbe mitmachen. Das geht ja nicht. Also du musst ja, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden
habe.
Aber
da sind wir doch oft auf Zack eigentlich in Deutschland, sich mitzubewerben und all das. Ich habe das selten erlebt, dass man quasi von außen sagt, hier, mach doch da auch noch mit.
Ja, sagen wir mal so. Also es kommt ja im Rahmen dieses Naturerbes auf, dass die Deutschen ja mitmachen sollen. Dann gibt es ja eine Studie in Deutschland, die dann angefertigt wird. Und da wird dann der Hainich mit ausgesucht. Darauf habe ich ja den Herrn Biel auch nochmal angesprochen. Der sagte, für die ist es eine Ehre gewesen, dass sie damit angesprochen worden sind, aufgrund des Gefüges dieses Nationalparks. Und es wäre meines Erachtens anders, unter anderen technischen Zeichen, gar nicht möglich gewesen, da anders vorzugehen. Die Frage ist vielleicht eher, warum es den Nationalpark nicht eher gibt. Aber Das habe ich mich nicht gefragt.
Was war das gewesen?
Das war Militärgelände.
Genau, Militärgelände. Und das hat mich sofort erinnert an unsere Folge, die wir gemacht haben über das Grüne Band. Hm. Vom Todesstreifen zum Grünen Band, eine Verwandlung auf 1393 Kilometern. Hm. Unsere Weltgeschichte-Folge, wo ja auch wieder eigentlich dieses Krasse in einer gewissen Weise ist, wo der Mensch dann weggeht. Eigentlich aus diesen militärischen Gründen oder anderen. Mhm. Und dann aber ja die Natur zum Zuge kommen kann und dann trotzdem was Schönes entsteht.
Also ich fand das auch. Ich habe tatsächlich mich auch sofort, als dieser Fakt angesprochen worden ist, daran erinnert, gefühlt habe ich ihn auch erzählt, dass wir das mal gemacht haben. Den Herrn Biel habe ich das erzählt, dass wir das auch schon mal verhandelt haben und dass es da immer diesen seltsamen, bizarren Zusammenhang gibt, dass eigentlich was ursächlich eher negativ besetzt ist. Na klar, kann man ja nicht sagen, dass Militär per se was Tolles ist. Mhm. So. Und dass in diesem Schutz des Militärischen aber eben dann doch im Argen das Schöne entsteht. Und das finde ich halt bemerkenswert, dass es diesen seltsamen Zusammenhang gibt. Und das war natürlich vielleicht im Todesstreifen noch krasser, mhm, weil da der Schrecken noch größer war. Aber den sehe ich hier auch gegeben.
Buchen musst du nicht suchen. Der Nationalpark Hainich. Unsere Weltgeschichte vor der Haustür. Unsere Folge dieses Mal. Und wir haben noch einen kleinen anderen Podcast-Tipp für Sie. Und zwar geht es dieses Mal um ein Hörbuch von unseren geschätzten Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Nämlich Die Odyssee wird neu erzählt von Maike Rötzer. Jetzt gibt's natürlich gerade auch den Film in Kino. Das große Epos von einem Mann verfilmt natürlich. Umso schöner eigentlich zu sehen, dass es jetzt auch etwas von einer Frau gibt. Und zwar endlos klar ist diese Faszination der Geschichte von Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg auf eine jahrelange Irrfahrt gerät. Doch wie verändert sich die Geschichte, wenn man den Blick auf Penelope, Athene oder Kirke, Kalypso oder eben auch Nausikaa richtet? Maike Rötzer zeigt, dass diese Figuren weit mehr sind als Nebenrollen. Sie handeln, entscheiden und prägen das Geschehen auf ihre eigene Weise. Dabei fragt ihre Nacherzählung auch, welche Spielräume Frauen in der von diesen Männern dominierten Welt in der Antike hatten und eröffnet so neue Perspektiven auf den berühmten Epos-Klassiker. Ich finde es spannend, muss ich sagen. Ich will natürlich auch den Film gucken. Finde auch eigentlich immer interessant, was denn die Frauenrollen waren. Und all diese Folgen, die gibt es in ARD Sounds, können Sie anhören in der App und auch hier in den Shownotes dieser Folge ist es verlinkt. Vielleicht mögen Sie da reinhören, wenn Sie vielleicht auch schon den Film gesehen haben oder die alten Klassiker-Verfilmungen der Odyssee kennen. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie natürlich auch in ARD Sounds. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Wenn Sie Anmerkungen haben oder weitere Ideen für Weltgeschichten vor der Haustür von Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen, dann schreiben Sie uns, Tom, an
weltgeschichte@mdr.de.
Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss.